Ja, Gott will. Gott will weitergehen. Und ich knüpfe jetzt da direkt an, weil es einfach genau das ist, worum es heute auch gehen soll, dass wir im Glauben diese Schritte machen, ihm mehr Raum zu geben. Und zwar nicht gerade nur so, ich meine, wer von uns hat nicht schon gedacht, so, oh Mann, wird es reichen? Ja, ich vertraue ja irgendwie schon, ja, aber wird es reichen? Kennt ihr das? Ja? Und man will dann doch noch ein bisschen nachhelfen oder man will doch noch, man denkt, ja, vielleicht macht Gott es gerade so, dass es gerade so reicht. Wer hat es nicht schon gedacht? Aber Gott ist so viel mehr und das ist mein Thema heute. Über die Maßen mehr. Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken sogar. Ja, und apropos Krückstock, ja nicht gerade so, dass man gerade nur so durchs Leben gehen kann, sondern weit darüber hinaus in Fülle. Was heißt es denn, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken? Stell dir mal das Beste vor. Was ist das Beste, wie du dir es vorstellen kannst? Wie du denkst, dass Dinge gelöst werden müssen? Und dann über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Das will Gott tun. Das habe ich nicht erfunden, diese Aussage, sondern sie kommt aus dem Epheser 3. Und das möchte ich gerne mit euch starten. Ein Vers, der mich die letzten Wochen jetzt sehr beschäftigt hat. Und es ist immer gut, Wort Gottes in den Mund zu nehmen. Und ich lade euch jetzt ein, den laut mit mir zu sprechen. Seid ihr bereit? Lasst uns das zusammen tun. Es ist ein Lobpreis, ja, es ist ein Lobpreis an Gott. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Generationen hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Glaubst du das? Du hast das gerade gebetet, ihm, der alles zu tun vermag, über die Maßen hinaus, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, die in jedem Einzelnen von uns wirkt. Glaubst du das wirklich? Gott kann und Gott will. Ich habe das sehr, sehr krass erlebt am Montag nach der Freizeit. Da war ich irgendwie noch so erfüllt von allem, was auf der Freizeit war. Und dann habe ich am Morgen gebetet. Ich wusste, eine sehr schwere Woche liegt vor mir. In der Schule waren einige ganz schwierige Dinge zu erledigen, sehr viel auch zu erledigen. Und auch wirklich schwierige Situationen, ein Problem, das wir hatten mit einer Genehmigung, die gefehlt hat. Und ich war schon Wochen daran, einfach, es gab keine Lösung. Es gab keine Lösung und ich wusste auch nicht, wie die Lösung aussehen kann. Es gab einfach keine. Wir hatten schwarz auf weiß, ja, dass die Genehmigung nicht vorliegt. Und dann habe ich an dem Montagmorgen, saß ich einfach da und habe gesagt, Herr, ich will noch viel mehr lernen, dich mit hineinzunehmen in meine ganz normalen Dinge im Alltag. Ich will das viel mehr lernen, deine Gegenwart da hineinzulassen und mich von dir beraten zu lassen und dich da einfach mit reinnehmen in die Situation. Und dann höre ich so eine leise Stimme, so, ja, das ist gut, aber warum nicht auch umgekehrt? Und ich war so, hä? Was umgekehrt? Wie umgekehrt? Und dann habe ich so verstanden, dann habe ich mein Gebet geändert, dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich will viel mehr noch lernen, mich hineinnehmen zu lassen in das, was du schon vorbereitet hast. Ja, also nicht Gott hineinnehmen, sondern ich will mich hineinnehmen lassen, zu sehen, wo ist der nächste Schritt, was hat Gott vorbereitet, da will ich hinein. Und dann war das so mein Gebet, dass ich gesagt habe, okay, alles, Herr, was von dir vorbereitet ist für meine Arbeit diese Woche, das soll geschehen. Und es soll im Gebet vorbereitet werden, dass da Türen aufgehen, dass Wege gebahnt werden. Wenn du für mich bist, dann wird einfach, niemand kann da einfach Hindernisse in den Weg legen. Und ich habe angefangen so zu beten und die Dinge zu empfangen, die Gott schon bei sich geplant hat. Und ich habe wirklich eine Woche erlebt, die war wirklich leicht. Es war viel zu tun, wirklich viel zu tun, aber es war irgendwie, ich war nicht angespannt und ich habe tatsächlich erlebt mit den Genehmigungen, dass Gott es gelöst hat auf eine Weise, wo ich schon wochenlang wirklich dran war, mir den Kopf zerbrochen habe, wie das gehen kann. Ich habe da einen Anruf gemacht und in diesem Gespräch hat es sich gelöst. Ich hatte mit einer anderen Sachbearbeiterin zu tun und die hat gesagt, ja, inzwischen, sie haben sich das nochmal angeschaut und es wird kein Problem geben, wir werden das bekommen. Und ich habe so gedacht, Mann, das gibt's doch nicht, ja? Und dann wurde mir einfach so bewusst, wie krass wir manchmal unter den Möglichkeiten leben. Und ich war total überrascht. Und wisst ihr, was mich am meisten überrascht hat? Dass ich so überrascht war. Wie kann das sein, dass ich überrascht bin? Und dann merke ich immer, ja, irgendwie glaubst du halt doch nicht, oder? Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede, gell? Da betet man um Dinge und sagt, ja, und proklamiert und hinterher ist man trotzdem überrascht. Wie kann das sein? Wie kann das sein, ja? Und nicht nur überrascht, sondern auch ein bisschen beschämt. Also jetzt nicht Scham jetzt im schlimmen Sinn, aber einfach beschämt über meine Nachlässigkeit, ja, über dieses selber doch noch machen wollen oder zumindest versuchen. Und letztendlich ist es nichts anderes als ein Leben in Unabhängigkeit, oder? Und ich will euch einfach da jetzt ein bisschen mit reinnehmen in diese Gedanken, die mich dann echt da im Nachhinein beschäftigt haben und wo Gott einfach nochmal hineingesprochen hat und gesagt hat, hey, ich will, dass ihr auf einem anderen Level lebt. Ja, wieso wollt ihr denn so leben wie die anderen Menschen, die Gott nicht kennen? Das macht doch auch für die ganz alltäglichen Dinge einen Unterschied. Und ich will euch mit reinnehmen, weil ihr vielleicht auch jetzt während dieser Worte oder während dieser Zeit von Gott hört, wo er in eure Situation hineinspricht, zu jedem Einzelnen. Ich kenne eure Situation nicht, aber Gott kennt sie. Und ich glaube, er will uns alle herausheben, ja, aus diesem Klein-Klein, in dem wir manchmal so gefangen sind, so begrenzt, ja, weil wir uns begrenzen lassen, weil wir nicht damit rechnen, dass Gott ein Gott ist, der sich für alles interessiert, was wir tun, der hineinwirkt in das ganz Normale. Und so bete ich einfach, dass wir Ohren haben zu hören, jeder Einzelne von uns, dass wir sehen, wo will Gott jetzt einfach mit uns den nächsten Schritt gehen und uns herausheben aus diesen Situationen, in denen wir uns begrenzen lassen. Sehr oft machen wir unsere Arbeit und wir beten, dass Gott Segen dazu gibt, ja, zu dem, was wir haben irgendwie was vor, wir wissen, was vor uns liegt, Herr, segne uns oder segne diese Arbeit und lass es gelingen. Und das ist jetzt auch nicht ganz verkehrt, das steht auch in der Bibel, ja, Psalm 90, da steht Vers 17, Herr, unser Gott, zeig uns deine Freundlichkeit, lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein, ja, lass gelingen, was wir tun, ja, lass gelingen, was wir tun. Und das können wir jetzt sagen, okay, ich mache jetzt einfach meine Arbeit und ich bitte einfach Gott um seinen Segen, wird schon. Aber ich glaube nicht, dass das hier so gemeint ist, ganz und gar nicht. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir einfach unser Ding machen und Gott soll jetzt seinen Segen dazu geben und es wird schon gelingen. Sondern, und das merken wir, wenn wir, also es ist ja eh immer gut, nicht einfach nur einen Vers rauszugreifen, sondern wirklich zu schauen, okay, was ist denn der ganze Kontext hier? Ja, wieso gelingt denn diese Arbeit? Was geht denn da voran? Und ich gehe jetzt mal zu Vers 12. Da steht, bevor er das betet, sagt er, lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Das heißt, hier ist ein Wunsch danach da, ein weises Herz zu bekommen, das von Gott gelehrt wird. Und in dem Fall, was ist der Inhalt dieser Lehre? Lehr uns zählen unsere Tage. Dieses Verständnis für die eigene Begrenztheit. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Wir wissen, wir sind begrenzt. Wir wissen, wir brauchen Gottes Weisheit. Und wir wollen weise werden, weil wir wissen, unser Leben ist begrenzt von der Zeit, aber auch begrenzt von den Möglichkeiten. Und das ist das, was uns weise macht. Was ist denn der Anfang von Weisheit? Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Weisheit. Und was heißt Furcht des Herrn? Furcht des Herrn heißt, ich erkenne an, dass in Gott alles ist. Und dass er alles kann, alles weiß, alles unter Kontrolle hat, stimmt's? Und deswegen es sehr, sehr gut ist, wenn wir uns ihm anvertrauen. Das ist Furcht des Herrn. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und das ist der Anfang von Weisheit. Das geht dem voran. Es geht noch was voran. Vers 14. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. So werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Hier ist Freude, die wir haben können in Gott. Warum? Weil wir gesättigt werden am Morgen mit seiner Gnade. Das heißt, wir nehmen. Und wir haben vor einiger Zeit, ihr wisst noch, sättigen, sich an Gott sättigen. Ja? Nehmen, sein Wort nehmen am Morgen früh. Und hier heißt es mit der Gnade. Was ist denn Gnade? Was ist denn Gnade? Wir haben gerade ein Lied gesungen, wo so viel davon vorkommt. Ja, was Gnade heißt, dieses Mein Jesus, das ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was Gnade bedeutet. Und wir finden einen Teil dieser Worte in Römer 8, Vers 32. Das ist für mich so ein Vers und ich wünsche mir, dass wir den alle auswendig parat haben. Dass wir den jederzeit nehmen können und wirklich uns diese Wahrheit klar machen können, weil es einfach so für mich jetzt der Inbegriff von Gnade bedeutet. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist Gnade. Wir haben hier den Kern des Evangeliums. Er, der seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Kern des Evangeliums. Jesus gibt sein Leben, um damit unser Leben zu ermöglichen, um damit Gemeinschaft wiederherzustellen mit dem Vater. Das ist das Herz des Evangeliums, weil er will, dass wir Gemeinschaft haben mit unserem Gott. Und dann geht es aber weiter. Gnade heißt auch, dass Gott für... Gnade heißt auch, dass Gott für uns ist. Hier steht es. Gott ist für uns. Jetzt überleg mal, wenn Gott für dich ist, was kann denn passieren? Was kann dir denn passieren, wenn Gott für dich ist? Genauso steht es hier. Dann hast du das Wichtigste überhaupt auf deiner Seite. Und dann, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Was ist dieses alles? Hier steht, dass der Vater im Himmel uns mit Jesus alles schenkt. Alles. Gibt es irgendeine Einschränkung? Das wird jetzt aber sehr abstrakt. Ne? Wir können uns das irgendwie gar nicht vorstellen. Was heißt jetzt alles? Wie jetzt? Aber dieses alles, es ist eigentlich das alles, was Jesus vom Vater empfangen hat. Stimmt? Weil der Vater hat Jesus alles übergeben. Und alles, was Jesus vom Vater empfangen hat, sind auch diese Dinge, die uns der Vater in und durch Jesus schenkt. Und jetzt wird es schon konkreter. Überleg mal, was hat denn der Vater Jesus übergeben? Was hat denn Jesus vom Vater empfangen? Alles. Aber jetzt füll's mal mit Leben, füll's mal mit dem, was Jesus vom Vater bekommen hat. Alles, ja, Autorität, Weisheit für alle Dinge. Überleg mal, sie haben ihn herausgefordert, sie haben Jesus immer wieder herausgefordert und er hat in Weisheit geantwortet. Ja, und sie haben sich erstaunt über die Vollmacht seiner Lehre und Kraft, eine Kraft. Und aber auch, ja, wenn ihr seinen Charakter anschaut, diese ganze Sanftmut, Demut, alles kommt doch vom Vater, alles. Aber sie haben gesehen, da ist was Übernatürliches am Werk. Und all das hat Jesus vom Vater empfangen. Und all das wird er uns mit ihm schenken. Uns ist alles geschenkt in Jesus. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles. Und deswegen, wenn wir singen, allein deine Gnade genügt, was ist denn, ja, das hört sich so an, allein deine Gnade, das ist nur dieses kleine Ding. Habt ihr diesen Eindruck gehabt? Vorhin beim Singen vom Lied, dass ich sage, okay, ich habe zwar vieles nicht, aber wenigstens habe ich die Gnade und sie ist irgendwie so. Oder habt ihr gesungen, allein deine Gnade genügt und die ist alles. Ja? Dieses allein deine Gnade ist ja viel mehr als alles andere, was ich haben könnte. Hat irgendjemand von euch so gedacht bei dem Lied? Vielleicht wird es Zeit, dass wir anfangen so zu denken. Und die Gnade nicht nur als kleines geistliches Puzzleteil in unserem Leben zu sehen, sondern zu sehen, wie krass eigentlich das ist, wenn wir sagen, allein die Gnade genügt. Sie ist ja mehr als alles, was wir uns je erdenken oder erbitten könnten. Wir brauchen Umkehr in diesem Punkt für unser Denken. Wir brauchen Erneuerung unserer Sinne, was Gnade heißt. Wir sind viel zu, wir haben es zu oft gehört, ja, Gnade ist, ja, das ist halt auch noch so eine geistliche Wahrheit, die zwar zentral ist, aber Ja, wenn nichts mehr da ist, aber dann gibt es immer noch die Gnade. Nein, alles. Alles, alles, alles. Und dann heißt es weiter in Psalm 90, Vers 16, lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun. Dein Tun. Und es soll sichtbar werden. Das heißt, Gott wirkt in unser Leben hinein und es wird sichtbar für alle anderen. Und dann kommt diese Bitte, Herr, lass gelingen. Aber hier steht dein Tun. Das heißt, hier ist jemand, der sich voll und ganz verlässt, dass Gottes Wirken in seinem Leben sichtbar wird. Und der damit rechnet, dass Gott hineinwirkt in das Leben. Und dann hört sich dieser Vers nämlich nochmal ganz anders an. Ja? Dann merken wir, dass Gott real mittendrin ist, in der Arbeit, in egal was wir zu tun haben, wenn wir sie ihm vorlegen, wenn wir diese Weisheit haben, ihn zu suchen, uns von ihm sättigen zu lassen. Er will hineinwirken, er kann und er will. In jede Situation in unserem Leben, egal was du hast, er will in alles hineinwirken. Und auch gerade dann natürlich, wenn es total schwierig wird, dann ja erst recht. Weil dann sind wir an unserer Grenze, wir können ja nicht anders. Und ich will euch reinnehmen in eine Situation, sie ist sehr bekannt. Ich glaube, wir haben sie auch hier schon bestimmt gehört, auch darüber gepredigt. Aber ich will es trotzdem noch mal bringen. Und zwar diese Situation, in der Hiskia Gott einen Brief vorlegt. Und wir wollen es uns mal ganz genau anschauen, was er da macht. Der Hiskia ist der König von Juda, ist in Jerusalem, und er wird bedroht. Er wird bedroht von dem König von Assur, der alle Länder eingenommen hat drumherum, der auch Städte von Juda eingenommen hat tatsächlich und der jetzt vor Jerusalem steht und diese Stadt belagern will oder belagert und einnehmen will. Und der Hiskia weiß, die sind in Jerusalem eingeschlossen, sitzen auf den Mauern, sie sehen das Heer und sie wissen, eigentlich haben sie keine Chance. Also nicht nur eigentlich, sie haben keine Chance. Und letztendlich ist es eine Situation von Einschüchterung. Der König lässt dann durch einen Brief sagen, hört zu, ihr habt eh keine Chance. Ihr wisst, ich habe alles eingenommen drumherum. Und wenn du deine Hoffnung auf das Heer von, ich weiß nicht was, Ägypten setzt, dann kann ich vergessen, die haben sowieso auch schon versagt. Und wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt, vergiss es auch. Ja, auch das wird euch nicht helfen und so weiter. Und er versucht, ihn einzuschüchtern. Und eigentlich weiß der Hiskia, es ist ausweglos. Wie komme ich da raus? Das heißt, wir haben hier eine Situation von Einschüchterung, von Ausweglosigkeit, von Hoffnungslosigkeit. Und jetzt geht der Hiskia hin und macht Folgendes. Da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann ging er hinauf ins Haus des Herrn und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus und Hiskia betete zum Herrn. So, das ist seine Reaktion darauf, auf diese Situation. Das heißt, was macht er? Er schaut sich die Situation an, er liest diesen Brief und dann seine erste Adresse ist, nicht zu lamentieren oder mit dem Volk, oh je, was machen wir jetzt, er holt seine Ratgeber. Nein, er geht ins Haus des Herrn und er breitet es vor dem Herrn aus und Hiskia betete zu dem Herrn. Was betet er jetzt? Jetzt könnten wir als nächstes erwarten, dass er sagt, Herr, hilf! Die stehen da draußen. Aber guck mal, was das Erste ist, was er macht. Herr der Herrscharen. Achtung, Herr der Herrscharen. Da steht das Herr vor der Mauer. Ja? Also stellt euch die Situation vor. Das Herr, das König, steht vor der Mauer. Und er sagt, Gott, Herr der Herrscharen. Ja, nicht nur von einem Herr, von Heeren. Das heißt, er erkennt an, hey, Gott ist noch viel größer als dieses Herr. Das ist das Erste, was er macht. Gott Israels, der du über den Cherubim thronst. Du bist nicht nur Herr der Herrscharen, sondern du bist der, der erhoben ist über allem anderen. Du bist es, der da Gott ist. Du allein für alle Königreiche der Erde, also auch für diesen König, der da draußen steht. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Hä, wieso sagt er das? Wieso sagt er, du hast den Himmel und die Erde gemacht? Weil er weiß, dass wenn dann Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat und uns und alles, was drauf ist, sollte ihm etwas unmöglich sein. Und ganz oft muss ich ehrlich gesagt, wenn ich manchmal so Probleme habe mit Wundern, ja, wenn mein Verstand rebelliert, dann denke ich manchmal, ja, Moment mal, wenn er wirklich alles gemacht hat, wieso habe ich dann ein Problem damit? Ja? Kennt ihr vielleicht solche Gedanken? Der Hiskia sagt, du hast alles gemacht, du bist der Herr der Herrscher. Dir ist alles möglich. Das ist das, was er damit sagt. Und dann sagt er, okay, neige Herr dein Ohr und höre. Tue Herr deine Augen auf und sieh. Ja, hör all die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Das heißt, was macht hier Hiskia? Er sagt, okay Gott, hier, du hast es gesehen. Hört es, wie dieser König von Assur dein Volk zum Spott macht und damit dich. Wie kann das sein, dass der sich an jemanden vergreift, der zu dir gehört? Ja, und erst stellt er klar, wer Gott ist. Und dann stellt er aber auch klar, wer er ist in Beziehung zu Gott. Und dass der Feind doch überhaupt kein Recht hat, Gott auf diese Art und Weise zu verhöhnen, indem er ihn praktisch als hilflos darstellt, dessen Vertrauen auf Gott nicht erhört wird. Was macht er hier? Der stellt diese Strategie des Feindes bloß. Was macht er als nächstes? Er sagt, es ist wahr, Herr. Es ist wahr, Herr. Die Könige von Assur haben alle Nationen in ihr Land in Trümmer gelegt. Und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren ja keine Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden. Holz und Stein, und so konnte man sie vernichten. Es ist wahr, Herr. Die haben alles eingenommen. Ich finde es sehr spannend, dass er das macht. Er sagt, hey, was der geschrieben hat in seinem Brief, das stimmt. Ja, der ist mächtig. Das heißt, er stellt sich der Situation, der macht nicht die Augen zu und sagt, naja, wird schon, sondern er sagt, stimmt, das ist eigentlich unmöglich. Eigentlich ist es unmöglich. Menschlich gesehen, keine Chance. Er stellt sich der Situation. Und dann aber, Vers 20, nun aber, ja, hat jetzt alles gesehen, die Situation klargestellt, nun aber, Herr unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du alleine Herr bist. Alle sollen, das Tun soll sichtbar werden. Das Tun Gottes soll sichtbar werden. Und was ist das Ende davon? Das Ende davon ist, dass der Hiskia so betet, und dass dann in der Nacht ein Engel des Herrn in das Lager geht, in das feindliche Lager, und dort das Heer schlägt, in ihrem eigenen Lager. In ihrem eigenen Lager. Nicht im Kampf um Jerusalem. In ihrem eigenen Lager schlägt er das Heer, und der Rest des Heeres kehrt um mit dem König, und der König stirbt im eigenen Land von seinen eigenen Leuten. Das heißt, der Feind erhebt sich gegen den Feind und schlägt sich selber durch das Tun Gottes. Was sind deine Situationen von Einschüchterung, von Hilflosigkeit oder von Ausweglosigkeit? Dinge, die seit Jahren festsitzen, wo du das Gefühl hast, da bewegt sich nichts. Angriffe durch den Feind vielleicht auch. Schwierige Situationen, die unlösbar scheinen. Ich glaube, dass das Vorgehen von Hiskia für uns ein Vorbild ist, wie wir da dran gehen. Ja? Absolut, und zwar ganz konkret. Wir erklären erstmal die Herrschaft Gottes. Ja, wenn wir einer Sache gegenüber sind. Aber Dinge, die uns tief bewegen, ja, die uns verzweifeln lassen, gerade in Situationen, die auch Verzweiflung auslösen in uns. Wir erklären erstmal, wer ist Gott? Hey, wenn er der Herr des Himmels und der Erde ist, hat er dann nicht auch alles in der Hand? Und wir breiten das vor dem Herrn aus, nicht weil er es nicht wüsste, aber er will, dass wir das tun, weil wir unser Herz hier damit vor ihm ausbreiten. Und wir erklären auch wirklich den Feind für besiegt. Wir sagen, da ist diese Einschüchterung des Feindes. Aber du hast gesiegt. Er darf dich nicht verhöhnen. Du lässt es nicht zu, dass wir, deine Kinder, wirklich zum Spott werden des Feindes. Und dann sagen wir aber auch, es ist wahr, Herr. Ja, wir beschönigen die Dinge nicht. Ja, es gibt manchmal so unter Christen, ja, das wird schon, Gott macht schon und so weiter. Nee, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Dinge anschauen. Dass wir uns auch anschauen, okay, was, wenn da Gefühle da sind. Oder dass wir uns anschauen, so und so sieht die Realität aus. Die sieht nicht gut aus. Ja, wir schauen den Tatsachen ins Auge. Wir beschönigen die nicht. Aber wir erklären dann trotzdem und sagen, und wenn es 100-mal menschlich so aussieht, ich weiß, Gott, du bist der Gott, der hilft, der rettet. Und alle sollen sehen, dass du Herr bist. Ich glaube, dass ich will euch wirklich einladen, diese Geschichte nochmal euch durchzulesen. Sie steht sogar zweimal in der Bibel, ja, in Jesaja 36, 37 und dann nochmal in 2. Könige. Wird es nochmal genauso erzählt. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir verstehen, wie wir die Dinge vor Gott ausbreiten und wirklich darauf vertrauen können, dass er der Gott ist, der sein Tun sichtbar lässt. Ich meine, bei so schwerwiegenden Dingen ist es ja ganz oft so, dass wir das machen, dass wir Gott damit reinnehmen, weil wir sagen ja oft, die Verzweiflung treibt uns ins Gebet. Ja, bei so schwierigen Dingen, da tendieren wir eher dazu zu beten. Aber was ist denn so ganz normalen Dingen, ja, normale Dinge des Alltags? Du bist beim Arbeiten, hast irgendeine Situation, versuchst die zu lösen und zerbricht dir den Kopf. Oder Beziehungen, irgendwas ist da und ja, du versuchst irgendwie eine Lösung zu finden für was. Aber auch da, wenn es um diese ganz natürlichen Dinge geht, ist doch gut, auf Gott zu vertrauen, das vor ihm auszubreiten. Ich weiß noch eine Situation, ich habe sie schon ein paar Mal erzählt, ich erzähle es trotzdem. Ich war in der Schule und ich war im Lehrerzimmer noch nachmittags alleine da. Und dann hat es an der Tür geklopft und es waren 3 Mädchen aus der 10. Klasse da. Sie waren ganz verzweifelt und sie haben gesagt, ist der Herr Physiklehrer da? Wir brauchen den unbedingt. Ich habe gesagt, nee, ist nicht mehr da. Und dann haben sie gesagt, oh nein, wir schreiben morgen eine Arbeit und wir verstehen das nicht. Wir haben gerade zusammen gelernt. Wir haben keine Ahnung, wie das geht. Und so weiter. Und dann ich so, naja, Physik, ja, geht schon. Und dann habe ich gesagt, also, gib mal her, zeig mal. Und dann, nein, keine Ahnung, keinen Plan, alles vergessen, tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Aber wisst ihr was? Ich kenne den, der Physik erfunden hat. Und dann haben sie mich mit so großen Augen angeschaut und habe ich gesagt, und den könnt ihr fragen, habt ihr den schon gefragt? Dann haben sie mich total, ja, so, was will sie? Ja. Dann habe ich gesagt, hey, wenn Gott Physik erfunden hat, alle Naturgesetze beruhen auf dem, was Gott getan hat, dann wärst du eigentlich das Erste, ihn zu fragen, oder? Der kennt sich sogar noch viel besser aus als der Physiklehrer. Und dann haben sie mich ganz komisch angeschaut und haben gesagt, jetzt geht er hin. Und also ich wusste auch, dass die Gott kennen, ja, und beten. Dann habe ich gesagt, jetzt geht er hin, setzt euch nochmal hin, betet, dass Gott euch das jetzt erklärt. Und dann erwartet ihr, dass ihr versteht. Weil Gott der Gott ist, der auch für solche Dinge Verständnis gibt. Warum denn auch nicht? Ihn interessiert alles. Und er kennt sich mit allem aus. Und dann sind sie gegangen und dann habe ich gesagt, oh, jetzt haben wir aber aus dem Fenster gelehnt. Ja. Und am nächsten Tag sind sie mir freudestrahlend entgegen. Und ich habe gesagt, Frau, Sie werden nicht glauben, was passiert ist. Wir haben das gemacht und dann haben wir es nochmal gelesen und irgendwie, wir haben es verstanden. Das geht wirklich. Ja. Und das ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber es hat mir eine Lektion gegeben. Obwohl ich ihnen das gesagt habe, habe ich gesagt, ja Mensch, Gott kennt sich doch mit allem aus, oder? Was auch immer du für einen Beruf hast, kennt er sich damit aus? Noch viel besser als jeder andere. Er kennt die Situation, er kennt die Zukunft, er weiß, was geschehen wird. Es wäre doch absolut das Erste, ihn zu fragen und auch noch einen Gott, der gerne offenbart, der gerne nicht rumrätseln lässt, sondern der gerne Dinge zeigt. Menschen, wir müssen doch lernen, ihn wirklich als Ratgeber zu nehmen, nicht nur für die geistlichen Dinge, vermeintlich geistlichen Dinge. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Trennung von natürlich und geistlich. Wie oft machen wir diese Trennung? Das sind die geistlichen Dinge, da ist Gott unser Ratgeber und das sind die ganz normalen Dinge des Alltags. Ja, die versuchen wir halt irgendwie nach bestem Gewissen, Wissen und Gewissen zu lösen. Aber es ist doch so, dass ein geistlicher Mensch, der ist geistlich, egal was er tut, egal wo er ist. Und wir brauchen da echt eine Erneuerung der Sinne. Dass wir verstehen, dass, Gott nicht ein Teil unseres Lebens ist. Manchmal singen wir, Gott ist das Zentrum unseres Lebens. Als wäre da noch alles, was außenrum ist, das ist er nicht. Versteht ihr? Ist ja schön, wenn das Zentrum zumindest schon mal ist, aber Gott will nicht nur das Zentrum sein. Er ist unser Leben. Er will doch alles sein, alles in allem in unserem Leben. Alles. Er will uns nicht nur alles schenken, er will alles sein in uns. Er will ihn interessiert alles in uns. Im Jakobusbrief steht, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott und er gibt gerne, sogar ohne Vorwürfe zu machen. Wie oft nehmen wir das nicht in Anspruch? Wie oft nehme ich das nicht in Anspruch? Ich denke manchmal, Mann, da ist Gott an meiner Seite und ich wurschtel mich da manchmal durch Dinge durch, zerbreche mir den Kopf, wo es doch auch anders geht. Und deswegen sagt Gott auch, Philipper 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen. Wie viel Raum lässt nichts? Also vorhin haben wir überlegt, was alles heißt. Hier heißt es jetzt nichts. Was ist nichts? Nichts ist nichts. Macht euch um nichts Sorgen. Hat sich irgendjemand Sorgen gemacht diese Woche? Um irgendwas? Ja, ich auch. Ja? Das ist echt, Entschuldigung, die Wortwahl, aber es ist bescheuert. Ja, es ist absolut bescheuert. Wenn Gott sagt, er der Himmel und Erde gemacht hat, macht euch um nichts Sorgen. Warum? Jetzt kommt es nämlich. Wendet euch vielmehr in jeder Lage. Jetzt sind wir noch wieder bei einer Definition. In jeder Lage. Wie viel Raum lässt das für anderes? Das ist wie alles. Ja, in jeder Lage. Also in den wichtigen, in den kleineren, unwichtigen Dingen, in den großen, in den schwierigen, in den kleinen Dingen des Alltags. Wendet euch in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Warum voll Dankbarkeit? Weil wir wissen, dass er hört. Und bringt eure Anliegen vor ihn, wie der Hiskia, der den Brief ausbreitet. Bringt die Anliegen vor ihn und er weiß schon, wie die Lösung aussehen wird, wo wir sie noch lange nicht sehen. Wirklich, manchmal denken wir, ich habe keine Ahnung, wie Gott es macht. Ich weiß irgendwie, Gott kann und er will, aber wie könnte er das tun? Ich habe da auch ein Beispiel, das ist auch schon länger her, aber es zeigt so schön, dass Gott tatsächlich mehr tut, als wir überhaupt erbitten oder erdenken könnten. Wir waren in dem Gründungsteam, bevor wir Gemeinde gegründet haben, mit der Sandra Löscher-Hotz noch. Und wir hatten einen Hauskreis, sie hatte eine Situation mit dem Auto, das Auto ging kaputt, sie hat noch studiert, hatte kein Geld, irgendwie das Auto zu verschrotten. Und wir haben hin und her überlegt, wir hatten einen Hauskreis und haben hin überlegt, wie man das jetzt machen könnte mit dem Auto. Was es da für Möglichkeiten gibt, irgendwie Teile zu verkaufen oder... Sie hatte einfach schlichtweg das Geld nicht fürs Verschrotten, auch nicht für den TÜV, hätte es nicht mehr gereicht und so weiter. Und kennt ihr das bei Hauskreisen, wie dann jemand ein Ding vorlegt und alle haben erstmal einen super Ratschlag? Kommt es irgendjemand bekannt vor und jeder gibt seinen Senf dazu? Statt hinzugehen und zu sagen, okay Gott, du kennst die ganze Situation, du weißt, was kommen wird. Wir wissen, dass du unser Versorger bist. Du hast so viele andere Dinge getan. Dann wird doch so ein Auto für dich kein Problem sein. Ja, und wir haben echt im Glauben, das war gerade so diese Anfangsphase, da waren wir so richtig, ja, hey Gott, du hast gesagt, du wirst es tun und du wirst es tun. Und so haben wir gebetet und wir haben gesagt, okay, wir haben keine Ahnung, wie du dieses ganz normale, alltägliche Problem lösen wirst. Da steht ein Auto auf der Straße, noch ist angemeldet, TÜV, ist noch ein paar Wochen. Es muss weg. Ich weiß jetzt nicht, was ihr euch für Lösungen da ausdenkt. Könnt ihr euch eine Lösung denken? Dann haben wir halt so gedacht, ja, wahrscheinlich gibt jetzt Gott irgendjemandem aufs Herz, dass er ihr Geld gibt oder so. Man hat ja solche Lösungen dann im Kopf, gell, was Gott tun soll, stimmt's? Und man hat noch gute Vorschläge für ihn. Du könntest doch jetzt. Ja, stimmt's? Und wir machen Gott sogar Vorschläge, was jetzt praktisch wäre. Meine Güte, ja. Aber Gott ist sowas von cool, ja. Also mir tat es zwar leid für die andere, okay. Und dann haben wir gesagt, okay, wir glauben jetzt einfach, dass Gott alle Dinge möglich sind. Und etwa 1,5 Wochen später wacht Sandra morgens auf und hört einen Knall. Und das Auto stand am Straßenrand in Herbolzheim an der Hauptstraße, wo ganz viele Autos stehen. Und jetzt ist morgens jemand in seinem morgendlichen Trott einfach auf das Auto draufgefahren. Also nicht verletzt, ja? Die Person war nicht verletzt, hat aber irgendwie hat noch gepennt und fährt genau auf dieses Auto drauf. Was kam dabei raus? Versicherung hat bezahlt, sie hat noch Geld zurückgekriegt. Und wir standen nur da und dann kam dieser Vers und wir haben gesagt, überbitten und verstehen. Ja? So was kann man sich doch nicht ausdenken. Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, auf so eine Idee gekommen. Also, und das war echt eine Lektion für uns damals. Und wir haben gesagt, hey, egal wie normal und alltäglich die Situation ist, wir wollen damit rechnen, dass Gott überbitten und verstehen Dinge lösen kann und nicht unsere Vorschläge braucht, wie das jetzt gehen könnte. Und dann nehme ich dich jetzt auch in die Pflicht. Was heißt in die Pflicht? Ich ermutige dich, wirklich anders zu beten und zu sagen, Gott, du hast alle Möglichkeiten, mach, was du denkst, was richtig. Und es wird gut sein. Es wird so viel besser sein als alles, was ich mir ausdenken könnte. Lass uns nochmal zusammen lesen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Generationen hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie viel besser, wenn wir Gott nicht nur einbeziehen, sondern wenn wir uns einbeziehen lassen in seine Pläne und Ideen. In das, was er vorbereitet hat. Warum? Wenn wir jetzt einfach nur hingehen würden und Gott in unsere Anliegen einbeziehen, dann ist er immer nur begrenzt auf unsere Anliegen, auf das, was wir wissen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich immer nur einfach Gott frage, wenn ich immer nur Fragen habe, die Gott beantwortet, was ist denn mit den ganzen Dingen, bei denen ich nicht mal eine Frage habe, die Gott aber machen will? Das wäre ja dann außen vor. Stimmt's? Und ich glaube, es gibt so viele Dinge, die Gott tun will, die sind überhaupt nicht in unserem Fokus. Und da fragen wir auch gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, dass wir uns hineinnehmen lassen in Gottes Pläne und sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was du tun willst diese Woche, aber alles, was du tun willst, es soll geschehen. Und deswegen ist für mich so wichtig geworden, ich bete es auch immer wieder, dass ich dieses Gebet aus dem Vaterunser wirklich bete und sage, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also meistens bete ich es in meinen Worten und sage, Vater, alles, was bei dir für diese Woche für mein Leben geplant ist, es soll kommen. Ja, es soll kommen. Ich will es mitkriegen. Ich will mitkriegen, was du tun willst. Und dann sollen diese Dinge geschehen. Und mein Part ist, dieses Gebet zu geben. Und dadurch, Katja hat vorhin von Freisetzen gesprochen. Ja, dass wir dem Raum geben und dass wir überhaupt empfänglich sind für das, was Gott tun will. Nicht nur die Anliegen, die ich sowieso schon habe, sondern vielleicht setzt Gott mir Anliegen aufs Herz, von denen hatte ich bis vor 2 Stunden noch gar keine Ahnung. Über bitten und verstehen, beziehungsweise über das, was wir bitten oder erdenken. Ja, das Dinge, die über unseren Verstand hinausgehen oder die jenseits sind von dem, wie wir denken, was wir denken. Auch diese Dinge sollen geschehen. Und wie gesagt, ich nehme das und ich will euch wirklich einladen, das zu eurem Gebet zu machen, täglich. Dass Gott die Dinge, die er für diesen Tag für euch vorbereitet hat, sie sollen geschehen und ihr gebt dem dadurch Raum. Oder genauso, was ich auch oft mache, ist, dass ich einfach in Sprachen rede, weil ich weiß ja manchmal gar nicht, was Gott vorhat. Und dann fange ich an, in Sprachen zu reden und ich weiß, ich bete jetzt dafür, dass diese Dinge geschehen. Ich kenne sie noch nicht, ich weiß es noch nicht. Aber sie sollen geschehen. Und dann bete ich aber auch, dass ich erkennen kann, was er vorbereitet hat. Und das sind vorbereitete Werke. Wir kennen diesen Vers sehr gut, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Oder in einer neuen Übersetzung, NGÜ. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Und zwar alles, was wir sind. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ja, und dazu müssen wir wissen, was vorbereitet ist. Und deswegen ist es immer mein Gebet, Herr, ich will erkennen, was vorbereitet ist. Und wenn es vorbereitet ist, dann ist so viel leichter. Dann ist es einfach leicht, auch wenn es viel zu tun gibt, ja, und schwierige Dinge sind. Aber wenn sie vorbereitet sind, dann stelle ich mich einfach nur hinein in das, was Gott tut, nämlich wie gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und ich sage, deine Gnade genügt, weil deine Gnade ist alles. Und die Kraft, die in mir ist, ja, dadurch, dass Gott selber in mir wohnt, sie wird es tun. In Christus steht es hier. Ja, in Christus können wir das tun. Und wir kennen aus einem anderen Vers, dass in Christus wir alle geistlichen Segnungen der Himmelswelt haben. Habt ihr euch das schon mal wirklich so richtig reingezogen, was das heißt, alle geistlichen Segnungen der Himmelswelt? Das ist jede Menge, das ist jetzt dieses Alles von vorhin, ja? Alles, was Jesus hatte, alles, was Jesus empfangen hat. Alle geistlichen Segnungen und Kraft hat er zugesagt, für alles. Aber genauso wie Erlösung. Gott hat ja Erlösung gewirkt für alle Menschen. Aber es muss empfangen werden. Und das ist das, was Katja gerade eben gesagt hat. Es muss empfangen werden. Und genauso müssen auch diese Segnungen empfangen werden. Es braucht ein williges Herz, das damit rechnet, ja, diese Segnungen auch zu empfangen und diese Kraft zu empfangen, die von Gott kommt. Und ich will aber eine Sache auch deutlich machen. Ich weiß, dass in gerade in charismatischen Bereichen das oft so gesagt wird mit dem, wir setzen die Kraft Gottes frei, ja, und so. Es ist wichtig, dass wir dieses Freisetzen richtig verstehen. Wir können die Dinge Gottes nicht selbstherrlich beanspruchen. Ja, ich nehme jetzt die Kraft, Gott hat mich erlöst und in dieser Autorität, ja, mache ich jetzt einfach irgendwie was. Die Kraft Gottes ist nicht verfügbar für uns, nicht selbstherrlich verfügbar. Und ich will da echt davor warnen, weil da sehr viel Missbrauch auch passiert, ja, dass man sagt, ja, Gott hat mir Autorität gegeben und jetzt gehe ich hin und ich mache alles Mögliche. Nein. Die Autorität ist deshalb, wenn der Geist Gottes mich führt und leitet und er in mir ist, dann kann er diese Dinge tun. In ihm ist die Autorität, nicht in mir selber. Nur in Abhängigkeit von ihm. Und wenn ich anerkenne, dass ich abhängig bin von ihm, das nennt man Demut. Das ist echte Demut. Nicht, ich bin klein, ich kann nichts. Ja, das ist nicht Demut. Sondern Demut heißt, ich bin total abhängig von Gott, aber mein Gott kann alles. Und deswegen kann er auch jetzt diese Situation anders machen. Das ist eine ganz andere Haltung für das, was es bedeutet, Dinge freizusetzen. Das heißt, wenn wir von Freisetzen sprechen, dann meinen wir, dass wir das in dieser Demut tun, weil wir wissen, dass Gott alle Dinge möglich sind. Das ist echte Demut. Gott kann alles. Ja, ich von mir aus kann nichts, aber Gott kann alles. Das ist echte Demut. Und dann kann ich hingehen und wirklich beanspruchen und sagen, Gott, dein Tun soll sichtbar werden in meinem Leben hier und heute. Und zwar über meinen eigenen Verstand hinaus, über Bitten und Verstehen. Und das ist das, was Gott will, aber heute von dir. Für die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre. Nimm's. Lass uns anfangen, mit dieser Erwartung zu leben, dass Gott alles interessiert und dass er in alles hineinwirken will. Und zwar über Bitten und Verstehen. Mehr, über die Maßen mehr, als wir erdenken. Lass uns doch mit ihm rechnen. Lass uns doch einfach mal so tun, als wäre das alles wahr, was da drin steht. Ja, wir glauben es irgendwie, aber lass uns doch damit rechnen. Und dazu fordere ich euch heraus heute Morgen, dass wir wirklich lernen, uns gegenseitig anreizen, ihm mehr zu glauben, aufzuhören mit unseren gut gemeinten Ratschlägen. Die sind gut gemeint, aber letztendlich müssen wir doch von Gott hören und wissen, was wir tun sollen. Und ich lade euch ein, diesem Gott, diesem Herr der Heerscharen, diesem Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles erhält, alles, unser Leben in der Hand hält, unsere Zukunft in der Hand hält, alles in der Hand hält, dem zu vertrauen, dass er alles kann. Und jede noch so verfahrene Situation, jede noch so zur Verzweiflung bringende Situation, dass er sein Ding machen kann. Und wir stellen uns ihm zur Verfügung und sagen, wir sind hier, was willst du tun? Dazu lade ich euch ein und ich will mit euch nochmal den Vers lesen. Ich wünsche mir echt, dass wir den so richtig in uns hineinlassen und dass wir den parat haben. Seid ihr nochmal dabei? Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Generationen hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, ich danke dir dafür, dass du die Wahrheit bist und dass es gewiss ist, dass deine Zusagen gewiss sind, dass du wirklich der Gott bist, der über Bitten und Verstehen alles tun kann. Und ich bete, dass wir unsere Sinne erneuert werden, dass wir sie erneuern lassen, dass wir bereit sind, wirklich diesen nächsten Schritt zu gehen, uns erheben zu lassen über das ganz normale Klein-Klein des Alltags, damit zu rechnen, dass du überall hineinwirkst, dass dich unser ganzes Leben interessiert, dass nichts zu klein ist oder keine Sache für dich zu viel sein könnte. Wie oft sind es Leute, die dich nicht behelligen wollen mit kleinen Dingen, so ein Quatsch. Du bist der Herr, der alles sieht, der überall hineinwirkt. Herr, und ich bete, dass wir einfach neu lernen, wirklich mit dir zu rechnen. In jeder Sekunde unseres Lebens damit rechnen, dass du der Gott bist, der sein Tun sichtbar werden lässt an uns. Dass wir aufhören, wirklich rumzuwurschteln und irgendwelche halbfertigen Lösungen zu finden, die doch nicht gut sind, sondern wirklich dich ans Steuer zu lassen, wirklich die Kontrolle dir zu überlassen, uns zu ergeben und zu sagen, Herr, du weißt es besser, du kennst dich besser aus, bei dir ist alle Weisheit, bei dir ist alles, was wir brauchen. Deine Gnade reicht aus, weil sie alles ist, weil sie alles beinhaltet, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das dir gefällt. Oh, ich bete auch, dass unser Verständnis von Gnade erweitert wird, dass wir sehen lernen, was für ein herrlicher Gott du bist. Und dass wir endlich begreifen, was es bedeutet, dass wenn du für uns bist, dass das das Beste ist, was uns überhaupt passieren kann. Herr, und so bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du ein Werk tust an unseren Herzen, dass es nicht einfach nur eine gehörte Botschaft ist, sondern dass es Leben umkrempelt. Genau in den Situationen, in denen es heikel wird, dass du unsere erste Adresse bist, der, vor dem wir die Dinge ausbreiten und dann aber proklamieren, dass du der Herr bist über alles und dass wir nicht zum Gespött des Feindes werden. O Herr, ich danke dir für alles, was vorbereitet ist und diese ganzen vorbereiteten Werke für jeden von uns, sie sollen geschehen, sie sollen ins Sichtbare kommen. Und wir wollen Hörende sein, Leute, die gelernt haben, darauf zu hören, was du tun möchtest in unserem Leben. Auch in den ganz normalen Alltagsdingen. Ich danke dir, dass du am Wirken bist. Ich danke dir, dass du auch fortwirkst. Danke, Jesus. Amen.